SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous mit diesen Themen. Liechtenstein macht vorwärts und setzt auf den automatischen Informationsaustausch. Fast 3/4 der Schweizer Frauen gehen arbeiten, im Vergleich zur EU ein Spitzenwert. Weniger spitze ist ihr Lohn. Er ist tief gefallen, nun will er Revanche, der ehemalige deutsche Bundespräsident Christian Wulff.
Ich bin ganz sicher, dass ich auch den allerletzten verbliebenen Vorwurf ausräumen werde, weil ich mich immer korrekt verhalten habe im Amt.
Seit heute steht er vor Gericht. Und der SBB-Zug ist künftig auch ein Starbucks-Café. PR oder Kundenbedürfnis? Wir fragen im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Damian Rast mit den Nachrichten.
Das Fürstentum Liechtenstein sagt Ja zum automatischen Austausch von Steuerinformationen. Die Regierung habe beschlossen, mit anderen Staaten über einen solchen Austausch zu verhandeln, sagt der Regierungschef Adrian Hasler. Insbesondere auf Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien wolle Liechtenstein aktiv zugehen. Zudem müsse ein internationaler Standard entwickelt werden für den Austausch von solchen Steuerinformationen. Liechtenstein wolle sich an dieser Entwicklung beteiligen, auf der Ebene der OECD und des Global Forum. In keinem EU-Land arbeiten so viele Frauen wie in der Schweiz. Gleichzeitig ist der Lohnunterschied zwischen Mann und Frau in der Schweiz größer als in den EU-Ländern. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Statistik in einem Vergleich. Demnach arbeiten über 74% der Frauen in der Schweiz. In den EU-Ländern sind es rund 59%. Beim Lohn dagegen belegt die Schweiz keinen Spitzenplatz. In der Schweiz verdienen die Frauen im Schnitt 18% weniger als Männer, während in der EU die Frauen rund 16% weniger verdienen als Männer. Im Kanton Zürich hat die Polizei seit 2011 rund 300 Blendangriffe mit Laserpointern registriert. Die Angriffe richteten sich unter anderem gegen Piloten, Polizisten und Lokführer. Die Regierung des Kantons Zürich warnt, diese Angriffe stellten ein beträchtliches Sicherheitsrisiko dar. Und wer andere Personen mit einem Laser blende, müsse damit rechnen, verurteilt zu werden, wegen Störung des öffentlichen Verkehrs oder wegen Körperverletzung. Die Schweiz begrüßt die vermehrte Aufmerksamkeit, die der UNO-Menschenrechtsrat und die Menschenrechte im Allgemeinen erhalten. Das sagt der Schweizer UNO-Botschafter Paul Seger vor der UNO-Vollversammlung. In vielen der kürzlich aufgebrochenen Konflikte habe der Menschenrechtsrat schwere Völkerrechtsverletzungen behandelt, bevor sich der UNO-Sicherheitsrat der Sache annahm. Man dürfe deshalb sagen, dass der Menschenrechtsrat relevanter und zentraler denn je für den Weltfrieden sei, sagte Seger. Nach dem Taifun auf den Philippinen läuft die Hilfe zu langsam an, das sagte die UNO-Koordinatorin Ames. Die UNO-Mitarbeiter seien frustriert, weil nur wenige Hilfsgüter die betroffenen Regionen erreichten. Die philippinische Regierung sagte, die Katastrophe sei so schlimm gewesen, dass die Organisation der Hilfe schwierig sei. 6 Tage nach dem Sturm liegt die offizielle Zahl der Toten bei 2350. Etwa 600.000 Menschen sind obdachlos. Inzwischen hat das erste Massenbegräbnis stattgefunden. Auf einem Friedhof wurden rund 100 Verstorbene beigesetzt. In Hannover hat der Prozess gegen den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff begonnen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll sich Wulff in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident korrupt verhalten haben. Angeklagt ist er wegen rund 700 Euro, die ein befreundeter Filmunternehmer für ihn bezahlt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Unternehmer Wulff damit zugunsten eines Filmprojekts beeinflusst hatte. Wulff bestreitet den Vorwurf. 600 Delegierte der deutschen Sozialdemokraten beraten ab heute über den Kurs der Partei bei den Koalitionsverhandlungen mit der CDU und der CSU. Mit ihnen will die SPD die nächste deutsche Regierung bilden. Zur Abstimmung kommt aber auch ein umstrittener Vorschlag zur möglichen übernächsten deutschen Regierung. Der Vorschlag sieht vor, dass die SPD künftig eine Regierung mit der Linkspartei nicht mehr ausschließt. In der Eurozone ist die Wirtschaft im dritten Quartal leicht gewachsen. In den Monaten Juli bis September stieg das Bruttoinlandprodukt der 17 Euro-Länder um 0,1% im Vergleich zum Vorquartal. Die französische Wirtschaft dagegen ist im gleichen Zeitraum um 0,1% geschrumpft, entgegen den Erwartungen von Ökonomen. Zulegen konnte die deutsche Wirtschaft. Das deutsche Bruttoinlandprodukt stieg im dritten Quartal um 0,3%. Der deutsche Energiekonzern RWE baut weitere knapp 7.000 von 67.000 Stellen ab. Dies kündigte der Personalvorstand an. RWE leidet an stark schrumpfenden Gewinnen. Zuvor hat RWE seit 2011 bereits über 6.000 Arbeitsplätze gestrichen.
12:36 Uhr, Sie hören Rendezvous und so geht es bei uns weiter. Wo braucht wer welche Hilfe? Wo ist was zerstört? Die Retter auf den Philippinen orientieren sich auch über Twitter und Facebook. Doch das ist nicht unproblematisch. Dann, es geht um 750 Euro und um die Ehre. Der Prozess gegen den deutschen Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff. Nigerias Erdölreichtum, eher ein Fluch denn ein Segen? Fragezeichen. Und was Schweizer Rohstoffhändler damit zu tun haben sollen. Und Achtung! Nicht alles glauben. Wissenschaftliche Resultate seien häufig falsch, sagen Wissenschaftler. Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.274 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 23,32 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 84. Das Wetter. Tagsüber regnet es an manchen Orten und ab 600 bis 1000 Metern schneit es. Im Norden werden 6 und im Süden 11 Grad erreicht. Morgen regnet und schneit es vor allem in den Alpen und im Süden noch. Dann lässt der Niederschlag nach. Mit starker Brise gibt es im Norden 4, im Süden 8 Grad.
Auf den Philippinen herrscht nach dem Taifun Haiyan das Chaos. Nicht nur in den betroffenen Regionen, auch die Informationen über die angerichteten Schäden sind unübersichtlich und widersprüchlich. Staat und Hilfsorganisationen müssen aber so schnell wie möglich wissen, wer wo am dringendsten Hilfe benötigt. Hier hilft die digitale Krisenkarte des Schweizers Patrick Meyer. Katrin Hug.
Patrick Meyer ist ein digitaler Pionier mit Schweizer Wurzeln. Direktor der Abteilung für soziale Innovationen am Computerforschungsinstitut Qatar in Doha. Er hat von den Vereinten Nationen den Auftrag bekommen, die sozialen Medien auf Informationen und Bilder zu untersuchen. Gar nicht einfach, sagt Meyer.
So what happens during disasters increasingly in some places in the world?
Nach einer Katastrophe werden wir immer mehr überflutet von sozialen Medien. Bei Krisen kommunizieren die Menschen mit sozialen Medien, das Resultat eine Unmenge von Informationen, die die Hilfswerke kaum auswerten können. Denn es ist, wie wenn man eine Nadel im Heuhaufen suchen müsste.
Um sich in diesem Lärm von Informationen zurechtzufinden, hat Meyer ein Verfahren entwickelt, um aus dieser Flut, welche soziale Medien wie Facebook oder Twitter produzieren, die wichtigsten Informationen herauszufiltern. Micromapping nennt er das.
So we are reading tweets, we are reading text messages, we are looking at pictures posted on social media.
Wir lesen Tweets, wir lesen SMS, wir schauen Bilder und Videos auf Facebook an und wir funktionieren wie ein Filter. Und die gefilterten und nützlichen Informationen leiten wir den Hilfsorganisationen weiter. Das, was sie brauchen, nicht 250.000 Tweets, sondern 5.000 Tweets, die wirklich etwas aussagen.
Not 250.000 Tweets, but 5.000 actionable, informative Tweets instead.
Zuerst filtert ein Computerprogramm automatisch die relevanten Tweets heraus. Nachher klassifizieren Freiwillige den Inhalt bei sich am Computer zu Hause. 500 Menschen haben in den letzten Tagen an ihren Computern die Bilder und Tweets analysiert und klassifiziert. Bei Bildern zum Beispiel entscheiden sie, ob es sich um schwere Schäden handelt, leichte oder gar keine. Erst wenn drei Mitarbeiter zum selben Resultat kommen, wird dies auf einer digitalen Karte eingetragen. So funktioniert die Qualitätskontrolle.
Und die Mitarbeiter können feststellen, wo die größten Bedürfnisse und Schäden sind. Und so können sie die Hilfe priorisieren, um zu wissen, wer wurde getroffen, wie und wie schwer.
who has been affected, where they've been affected and how badly.
Anhand dieser Karten können die Hilfskräfte ihre Hilfe organisieren. Wo braucht es sauberes Wasser? Wo ist die Stromversorgung unterbrochen? Wo fehlen Medikamente? 1 Million Tweets wurden seit dem Taifun auf den Philippinen verschickt. 250'000 wurden von Patrick Meyers Team ausgewertet und weitergeleitet. Bei den Hilfskräften sei die digitale Karte auf sehr positives Feedback gestoßen, sagt Meyer. Weil die Menschen auf den Philippinen sehr aktiv sind im Netz, habe man sehr viele brauchbare Informationen bekommen. Und nun könne er das System noch ausfeilen und verbessern für die nächste Katastrophe.
Grünes Licht also aus Liechtenstein. Das Ländle sei bereit, mit anderen Staaten über einen automatischen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten zu verhandeln. Liechtenstein gibt damit das Bankgeheimnis definitiv auf. Bei mir im Studio ist nun Auslandredaktor Franco Battel. Franco Battel, warum tut Liechtenstein das?
In Liechtenstein glaubt schon länger niemand mehr, dass das Bankgeheimnis noch zu verteidigen ist. Darum setzt die Regierung auf den automatischen Datenaustausch. Das Besondere bei Liechtenstein, es gibt dagegen fast keine Opposition. Das heißt, die beiden Großparteien im Land sind dafür. Der Fürst ist dafür und das ist wichtig. Der Bankenverband ist dafür. Die Sache also scheint, anders als in der Schweiz, schnell und speditiv entschieden zu sein.
Ganz gratis aber will das Fürstentum das Bankgeheimnis wohl nicht preisgeben. Welche Gegenleistung bekommt Liechtenstein?
Die Regierung in Vaduz möchte Gegenleistungen, das stimmt, möglichst milde Strafen für ausländische Steuersünder zum Beispiel herausholen. Aber das scheint mir unrealistisch zu sein, denn Staaten wie Deutschland oder Frankreich, die pochen darauf, dass Steuersünder bestraft werden. Ein anderer Punkt sind Doppelbesteuerungsabkommen. Davon hat Liechtenstein bisher nur sehr wenige abschließen können. Und es wäre wichtig für den Industrieplatz Liechtenstein, hier neue Doppelbesteuerungsabkommen abschließen zu können. Und man hofft nun, dass man im Gegenzug zur Aufgabe des Bankgeheimnisses solche abschließen kann.
Kein Bankgeheimnis mehr, sondern der automatische Informationsaustausch. Welche Auswirkungen hat das denn nun auf das Fürstentum?
Der Finanzplatz in Liechtenstein ist geschrumpft. Zum Beispiel wurden in den letzten Jahren sehr viele Stiftungen gelöscht. Die Banken machen teilweise weniger Gewinn und das hat Auswirkungen. Das heißt, Liechtenstein muss erstmals in seiner jüngeren Geschichte wirklich sparen. Und das ist spürbar im Land. Es wird darüber diskutiert, die Steuern beispielsweise zu erhöhen oder auch beispielsweise die Krankenkassenprämien werden in Liechtenstein steigen.
Auch in der Schweiz wird über eine Weißgeldstrategie debattiert. Was bedeutet nun diese Entwicklung in Liechtenstein für unser Land?
Die Schweiz hat in dieser Sache ganz klar einen Verbündeten weniger. Es ist zugegebenermaßen ein kleiner Verbündeter, aber es ist ein Verbündeter. Und Liechtenstein ist schneller als die Schweiz, wenn es darum geht, sich als ein ehrlicher, transparenter und kooperativer Finanzplatz zu profilieren.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Franco Battel von der SRF Auslandredaktion. Monatelang stand er in einem medialen Sturm. Eine Enthüllung nach der anderen sollte belegen, dass der ehemalige deutsche Bundespräsident Christian Wulff bestechlich war. Jetzt ist aus dem Sturm, juristisch betrachtet, ein laues Lüftchen geworden. Seit heute Morgen steht Christian Wulff vor dem Landgericht Hannover und kämpft um seine Ehre. Es geht nur noch um 753,90 Euro, die er von seinem Freund und Filmproduzenten David Gronewold für einen Gefallen erhalten haben soll. Fritz Dinkelmann berichtet.
Der frühere deutsche Bundespräsident Christian Wulff vor Gericht für die FAZ. Ist es ein historischer Prozess, für andere ein Spektakel, dass sich Wulff und der mitangeklagte Filmproduzent David Gronewold nicht ersparen wollten. Schließlich schlug die Staatsanwaltschaft den Angeklagten einen Deal vor. Hätte Wulff 20'000 Euro bezahlt und Freund Gronewold 30'000, wäre die Sache erledigt gewesen und Wulff wäre nicht vorbestraft. Haft. Jetzt riskiert er viel, denn bei einer Verurteilung wegen Vorteilsnahme, so die Anklage, drohen ihm schlimmstenfalls bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe. Aber Wolf will seine Ehre verteidigen und sagte heute beim Prozessauftakt wörtlich: «Ich bin mir ganz sicher, dass ich auch den allerletzten Vorwurf ausräumen werde, weil ich mich immer korrekt verhalten habe im Amt.» 22 Verhandlungstage hat das Landgericht Hannover angesetzt, 45 teilweise prominente Zeugen sind geladen. Wolf muss sich auf pikante Aussagen gefasst machen, die Boulevardzeitungen freuen sich. Die Anklage wegen Bestechlichkeit hat das Gericht zwar nicht zugelassen, sondern nur die weniger schwerwiegende der Vorteilsnahme. Für Wolf ist das nicht nur vorteilhaft, denn Bestechlichkeit muss klipp und klar bewiesen werden. Bei Vorteilsnahme genügt der sogenannte böse Anschein der Käuflichkeit. Am Münchner Oktoberfest 2008 bezahlte der Filmproduzent Kronewold dem Ehepaar des damaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen ein Essen und das Upgrade für eine Hotelluxussuite. Laut Anklage nicht selbstlos, weil sich Wolf kurz danach stark gemacht habe, dass Siemens Geld locker mache für ein von Kronewold finanziertes Filmprojekt. Freundschaft, Korruption, das Gericht spricht von einem Grenzfall, also von Juristenfutter.
Nigeria. Eigentlich ist das westafrikanische Land reich, reich an Erdöl. Doch trotz der Einnahmen aus dem schwarzen Gold lebt die Bevölkerung in Armut. Mitschuldig seien auch Schweizer Rohstoffhändler. Dieser Vorwurf kommt von der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern. Das nigerianische Parlament will die Vorwürfe nun untersuchen. Ich habe unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser gefragt, Ölreichtum auf der einen Seite, Armut auf der anderen, was genau läuft schief in Nigeria?
Es läuft in Nigeria ähnlich schief wie in vielen afrikanischen Ländern mit Bodenschätzen. Eine kleine Elite zweigt die Einnahmen ab. Also in Nigeria sind das eben die Öleinnahmen. Sie werden hinter den Kulissen in Abuja innerhalb einer Allianz aus Politikern, Geschäftsleuten und Militärs verteilt. Eine westliche Diplomatin verglich bei meinem letzten Besuch die Regierungspartei in Nigeria in einem vertraulichen Gespräch mit einem Drogenkartell, welches Pfründe verteilt.
Heißt das, die Bodenschätze sind für das westafrikanische Land eher Fluch denn Segen?
Ja, das Öl aus Nigeria wird durch ausländische Firmen ausgeführt. Die Verarbeitung des Öls findet ebenfalls im Ausland statt, also die Wertschöpfung. Jeder Liter Benzin in Nigeria muss wieder importiert werden und die Gewinne verschwinden in privaten Taschen. Tatsächlich lebt im Land mit den größten Ölreserven Afrikas mehr als die Hälfte der Bevölkerung von knapp 2 Franken pro Tag. Über 3/4 der Jugendlichen sind Analphabeten. Und diese schlechte Politik ist dann eben der ideale Nährboden für soziale Unruhen oder eben für fundamentale Hassprediger wie Boko Haram im Norden Nigerias.
Nun wirft die Erklärung von Bern Schweizer Rohstoffhändlern vor, auch sie seien mitverantwortlich dafür, dass in Nigeria nur wenige vom Ölreichtum profitieren. Was weiß man eigentlich über diese undurchsichtigen Geschäfte?
Die Vorwürfe der Erklärung von Bern sind nicht neu. Dieser wohl größte Korruptionsskandal auf dem afrikanischen Kontinent ist bereits vor rund 3 Jahren aufgeflogen. Ölkonzerne sollen sich gegen Schmiergelder Förderlizenzen gesichert haben und Rohöl zu Tarifen, die weit unter dem Weltmarktpreis sind, bezogen haben. Eine weitere Quelle der großen Korruption sind die staatlichen Subventionierungen von Benzin beim Wiederimport ins Land. Diese Zuschüsse machen den Staat quasi zum Selbstbedienungsladen für korrupte Politiker. Dabei sollen Milliarden von US-Dollars abgezweigt worden sein.
Und welche Rolle spielt denn nun hier die Schweiz?
Weltweit laufen gegen über 70 Firmen Verfahren und gegen 13 haben einen Sitz in der Schweiz. Doch bis heute konnte keiner Schweizer Firma eine kriminelle Machenschaft wirklich bewiesen werden. Meines Wissens ist bei der Genfer Justiz seit über einem Jahr ein Rechtshilfeabkommen hängig. Es soll abgeklärt werden, ob Schweizer Firmen am Korruptionsskandal in Nigeria wirklich aktiv beteiligt sind. Aber eines lässt sich sagen, also diese unzähligen nigerianischen Briefkastenfirmen in Genf unterhalten wohl nicht durch Zufall dort einen Sitz. Der Verdacht liegt nahe, dass eben unsere Steuergesetzgebung es erlaubt, legal Steuersubstrat aus Afrika abzuziehen. Und man darf sich wirklich fragen, ob es zielführend ist, dass die Schweiz auf der einen Seite bei der Abschöpfung von Gewinnen eben mithilft und gleichzeitig Entwicklungshilfegelder in den Süden schickt.
Fragen stellt sich ja nun auch das nigerianische Parlament. Es will diese Vorgänge untersuchen. Es hat ausländische Firmen im Visier. Wird es auch der eigenen Elite auf die Finger schauen?
Da darf man ernste Zweifel haben. Es ist sicher legitim, wenn das Parlament in Abuja nun Fragen stellt. Es stellt diese Fragen aber bereits seit 3 Jahren und hat noch keine richtigen Antworten bekommen von der eigenen Elite. Also man kann gespannt sein.
Sagt unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. In 10 Minuten ist es 1. Diamanten und Kunst sind heiß begehrt bei den Superreichen dieser Welt. 68 Millionen Franken zahlte ein anonymer Käufer gestern in Genf für den Pink Star, einen außergewöhnlich großen Diamanten aus Afrika. Auch moderne Kunst erzielt derzeit in Auktionen so hohe Preise wie noch nie. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Edelleuchtende Steine, illustre Werke von Andy Warhol und Francis Bacon. Sie lassen die Herzen der Kunstinteressierten höher schlagen, aber auch die Preise am Kunst- und Juwelenmarkt nach oben schnellen. Den Spitzenpreis von $142 Millionen erzielte am Mittwoch an einer Auktion von Christie's in New York ein Werk des irischen Malers Francis Bacon. Und gleichen Tags wechselte das Bild mit dem Titel «Silver Car Crash» von Andy Warhol für über $105 Millionen den Besitzer. Kunstwerke im Wert von fast $2 Milliarden wurden in den letzten Tagen an Auktionen weltweit versteigert. Schillernd und verschwiegen ist das Geschäft. Wer die Käufer sind, bleibt im Dunkeln. Klar ist aber, warum die Nachfrage in letzter Zeit so sehr gestiegen ist. Ein Grund für den Boom sind neue Käuferschichten. Reiche und Superreiche aus aufstrebenden Ländern wie China und Indien.
Unbedingt, das ist eine ganz wichtige Entwicklung, die wir derzeit sehen können. Da ist sehr viel in aufstrebenden Märkten derzeit an Interesse. Wir hatten jetzt im September eine Auktion zum ersten Mal überhaupt in Festland China. Im Dezember wird eine Auktion in Mumbai folgen. Und diese Nähe auch zum Kunden, die sich auch über die Online-Kanäle ermöglichen lässt, das führt auch dazu, dass hier neue Käuferschichten und neue Kunden insgesamt angegangen werden können.
Sagt Berthold Müller, Geschäftsführer von Christie's in Zürich. Der zweite Grund für das gesteigerte Interesse sind die niedrigen Zinsen am Finanzmarkt. Weltweit suchen Investoren Alternativen zu Staats- und Unternehmensanleihen. Sachwerte sind gefragt.
Wenn man sieht, wie sich die Preisentwicklungen über die letzten Jahre gestaltet haben, dass sich der eine oder andere denkt, dass ein Sachwert als Investition in dem heutigen Umfeld, wo Geldbanken sehr viel neue Noten drucken, nicht die schlechteste Möglichkeit ist, sein Vermögen zu investieren.
Und weil die Preise von Aktien und Immobilien schon stark gestiegen sind, fließt das Geld nun vermehrt in Kunst und andere Kostbarkeiten. Ob das eine Blase ist, die bald zu platzen droht, ist ungewiss. Experten sind sich in diesem Punkt nicht einig. Die Käufer teurer Kunst sagen sich deshalb wohl, lieber jetzt kaufen oder verkaufen, statt zu warten, bis die Party am Kunstmarkt vorüber ist.
Jetzt kommt eine Aussage in Anführungszeichen. Gerissen wie ein Affe findet sie die Banane. Mit diesem Titel verunglimpft das rechtsextreme französische Wochenblatt Minute die schwarze Justizministerin Christiane Taubira. In Frankreich ist die Rassismusdebatte neu lanciert. AD-Korrespondent Andreas Teska aus Paris.
Eigentlich wollte sie schweigen, um nicht auch noch Werbung zu machen für das rechtsextreme Blatt, auf dessen Titelseite sie verunglimpft wird. Doch jetzt setzt sich Frankreichs farbige Justizministerin Christiane Taubira auch öffentlich zur Wehr. Diese Angriffe sind äußerst brutal, denn damit werde ich aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen, als würde ich nicht dazugehören. Die Zeitschrift Minute erscheint in dieser Woche mit einem Foto von Taubira und der Überschrift «Raffiniert wie ein Affe, Taubira findet die Banane». Weil das im Französischen zugleich ein Wortspiel ist, behauptet das mehrfach verurteilte Schmutzblatt, es handele sich um eine Satire. Aber die Anspielungen sind absolut eindeutig und werden auch genauso verstanden. Ich kann damit umgehen, aber es ist heftig. Für meine Kinder, meine Familie, für alle, die mir ähnlich sind, die anders sind. Taubira ist schon seit mehreren Wochen Zielscheibe rassistischer Angriffe. Bei einer Demonstration in Angers empfingen sie Kinder und hielten ihr Bananen hin. Eine Kandidatin des Front National namens Anne-Sophie Leclerc veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite zwei Fotos mit den Unterzeilen »Heute und vor 18 Monaten«. Das eine zeigt Christian Taubira, das andere einen Affen. Das ist wirklich eine Wilde. Ich würde sie lieber in den Ästen eines Baumes sehen, als in der Regierung. Der Front National hat die Lokalpolitikerin daraufhin aus der Partei ausgeschlossen. Es hat einige Zeit gedauert, bis die Angriffe auf Taubira Reaktionen auslösten in der politischen Klasse. Mittlerweile aber solidarisieren sich alle mit ihr, der Staatspräsident, die Regierung und ihre sozialistische Partei. Wo immer Taubira erscheint, wird sie mit demonstrativem Applaus, mitunter sogar mit stehenden Ovationen begrüßt. Und Premierminister Ayrault hat Anzeige erstattet gegen die Wochenzeitung Minute.
C'est à la justice désormais.
Es ist jetzt Sache der Justiz zu entscheiden und das wird sie tun. Aber es ist unsere Aufgabe, allen Franzosen mitzuteilen, dass Rassismus keine Meinung ist, sondern eine Straftat. Mittlerweile solidarisieren sich auch Vertreter der konservativen Opposition mit der Justizministerin, so wie der Abgeordnete Bruno Le Maire.
Je combat tout.
Ich bekämpfe ihre gesamte Politik, alles, was sie vertritt, aber ich respektiere sie total als Person. Derweil prüft das Innenministerium, ob die aktuelle Ausgabe von Minute verboten werden kann. Noch lässt sie sich an jedem Kiosk kaufen.
Tag für Tag kommen zig neue Studien heraus aus den unterschiedlichsten Forschungsfeldern. Viele Forschungsresultate stellen sich allerdings im Nachhinein als falsch heraus. Jetzt werden aus Wissenschaftskreisen Stimmen laut, die fordern, die Wissenschaft müsse ihre Ergebnisse dringend strenger prüfen. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Fischölkapseln waren lange der letzte Schrei, zum Beispiel um sich vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schützen. Doch nun zeigt eine Übersichtsstudie, sie nützen wohl doch nichts. So geht es vielen wissenschaftlichen Ergebnissen. Sie stellen sich als falsch heraus. Das sei sowohl für die Wissenschaft selber als auch für die Öffentlichkeit ein Problem, warnt der Statistiker Waylon Johnson von der Texas A&M University.
The non-reproducibility of scientific studies is really becoming a problem within science and also in the public's mind.
Denn so verspiele sich die Wissenschaft das Vertrauen der Öffentlichkeit und sie verschwende öffentliches Geld, wenn auf der Basis von falschen Resultaten weitergeforscht werde.
This undermines confidence in science and it also results in the waste of public resources.
Gemäß Waylon Johnsons Berechnungen in der letzten Ausgabe des Fachmagazins PNAS stellen sich rund ein Fünftel bis ein Viertel der publizierten Resultate als falsch heraus. Das Problem sei, dass Forschende, vor allem in Medizin, Biologie oder Sozialwissenschaften, ihre Resultate zu wenig streng prüften. Denn Forschungsresultate sind in den meisten Fällen nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit richtig. Nun werde aber der Irrtumswahrscheinlichkeit, also der Wahrscheinlichkeit, dass die Resultate nur zufällig zustande gekommen sind, viel zu viel Raum gelassen. Waylon Johnson fordert jetzt ein strengeres Prüfverfahren. Die Irrtumswahrscheinlichkeit müsse 10-mal kleiner sein, statt der heute gültigen 5% nur noch 5 Promille. Noch viel weiter geht heute schon die Physik. Die Irrtumswahrscheinlichkeit bei der Entdeckung des Higgs-Teilchens zum Beispiel war viel kleiner als die vorgeschlagenen 5 Promille.
So I think this problem has gone undetected in the social sciences and biological sciences for longer, simply because new discoveries aren't challenged in follow-on experiments.
Dass es in den Bio- und Sozialwissenschaften noch nicht so weit sei, liege wohl daran, dass die meisten Forschenden neue Entdeckungen machen wollten, statt vermeintliche Entdeckungen anderer zu überprüfen, wie das in der Physik gang und gäbe ist. Was spricht denn gegen Waylon Johnsons Vorschlag? Nun, Forschende könnten viel weniger schnell eine neue Entdeckung für sich in Anspruch nehmen und müssten im Durchschnitt etwa doppelt so viele Versuchspersonen in ihre Forschung einbeziehen. Das wäre gerade für die Medikamentenforschung nicht unerheblich. Dafür würden beträchtlich weniger falsche Resultate veröffentlicht. 5 bis 10 Mal weniger, hat Wayland Johnson berechnet.
The false positive rate would drop by a factor of 5 to 10.
So würden es auch viele weniger weltbewegende Forschungsresultate wohl nicht mehr in die Schlagzeilen schaffen. Wie zum Beispiel die Studie, die vermeintlich zeigte, dass der Mensch am Morgen moralischer ist als am Nachmittag, wo er mehr betrügt und lügt. Oder jene Studie, die nachgewiesen haben will, dass Menschen weniger auf kurzfristigen Gewinn aus sind, wenn sie Fotos von wilder Natur betrachten, als wenn sie Fotos von Städten vor sich haben. Diese Resultate müssen nicht falsch sein, aber die Irrtumswahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Nichts spricht also gegen solche Forschung, aber vieles für eine strengere Prüfung.
The literature is actually going to be filled with papers that contain false discoveries.
Sonst, sagt Wayland Johnson, werde die Forschungsliteratur weiterhin voll sein mit falschen Entdeckungen.
Pascal Bieber. Es ist 1. Ein Latte Macchiato bitte, milde Röstung, Vanillegeschmack. Starbucks-Kaffee gibt es künftig auch bei der SBB. Was sich die Chefin Personenverkehr davon verspricht, im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Das Fürstentum Liechtenstein sagt Ja zum automatischen Austausch von Steuerinformationen. Die Regierung habe beschlossen, mit anderen Staaten über einen solchen Austausch zu verhandeln, sagt der Regierungschef Adrian Hasler. In keinem EU-Land arbeiten so viele Frauen wie in der Schweiz. Gleichzeitig ist der Lohnunterschied zwischen Mann und Frau in der Schweiz größer als in den EU-Ländern, wie das Bundesamt für Statistik schreibt. Im Kanton Zürich hat die Polizei seit 2011 rund 300 Blendangriffe mit Laserpointern registriert. Die Angriffe richteten sich unter anderem gegen Piloten, Polizisten und Lokführer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.